Ja, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerne entlang des Kirchenjahres predige oder entlang von einem fortlaufenden Text, weil da ist man gezwungen, auch mal Texte zu behandeln, die man sonst vielleicht nicht freiwillig wählen würde. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es ist ja immer noch Weihnachtszeit. Und die Geschichte, die für heute uns ansteht, wird uns einiges zumuten. Ja, ich würde sogar sagen, dieser Text in der Bibel ist eine richtige Zumutung. Aber ich glaube, dass wir uns heute gut dran tun, den nicht auszusparen, sondern uns gerade vor dem Hintergrund, was unsere Zeit und unsere Umstände so mit sich bringen, diesen Text heute zumuten. Der 28.12. ist nämlich der Gedenktag der unschuldigen Kinder von Bethlehem. In der Geburtskirche in Bethlehem hängt in der Kapelle, die zum Gedenken an diesen Tag dort eingerichtet ist, dieses Bild. Das fasst eigentlich alles zusammen, was in dieser Geschichte passiert. Hören wir also auf das Evangelium nach Matthäus. Matthäus Kapitel 2 ab Vers 16. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Wort des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Text wirkt wie so ein schriller Misston in unseren oft romantisierten Idealen von der Weihnachtsgeschichte. In unseren Krippenspielen fehlt diese Episode. Sie scheint irgendwie auch nicht so ganz reinzupassen. Sie ist so dunkel, so grausam, so dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Da ist dieser Tyrann, der kaltblütig die kleinen Kinder eines ganzen Dorfes auslöscht, nur weil er sicher gehen will, dass kein Konkurrent für seinen Thron geboren wird. Kinder, die ihres Rechts zu leben beraubt wurden, bevor es richtig begonnen hat. Und da ist Rahel, die weint um ihre Kinder. Und Jesus, der ist irgendwie nicht da, oder? Hier auf dem Bild sieht man ihn auf dem Weg nach Ägypten. Er ist weg. Wie trostlos ist diese Geschichte? Und warum steht das eigentlich in der Bibel? Und warum gerade in der Weihnachtsgeschichte? Kann man das nicht irgendwo im Alten Testament so irgendwo hinten vergraben und dann drüber weglesen? Ich denke aber, dass diese Geschichte ein wichtiger Bestandteil unserer Weihnachtsbotschaft ist, denn sie ist ein realistischer Bestandteil von Weihnachten. Diese Geschichte ist der tiefschwarze Hintergrund. Sie ist die Nacht, die Finsternis. Denn ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch gesungen, wir singen an Weihnachten: Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und dann, ich weiß nicht, ob vielleicht hast du dich auch mal gefragt, was heißt denn Welt ging verloren? Was meinen wir eigentlich damit? Dass wir uns vielleicht manchmal nicht wohlfühlen, dass wir mal Streit in der Familie haben oder dass wir uns mal einsam fühlen? Nein, Welt ging verloren, dieser Satz bedeutet genau das, was wir in dieser Geschichte spüren. Nämlich in unserer Welt ist grundsätzlich etwas kaputt, dass solche Dinge passieren können. Massenmord an Unschuldigen. Ein Unrecht, vor dem man nur fassungslos stehen kann und man einfach nur schreien will. Warum sind eigentlich Menschen zu so etwas fähig? Und wenn wir in unsere Welt schauen, dann merken wir, das ist ja gar kein Einzelfall. Gräueltaten, sie geschehen immer und immer und immer wieder. Ich würde sogar sagen, Dass Menschen sich einander das Leben buchstäblich zur Hölle machen, ist eine traurige Grundkonstante in unserer Menschheitsgeschichte. Welt ging verloren. Und gut, dass wir die Kinderbotschaft hatten, denn die Welt ist ja nicht nur Finsternis und Grauen und Schrecken, denn die Güte Gottes lässt sich ja nicht so leicht vertreiben. Deswegen gibt es ja auch Schönheit, die wir sehen können, und Licht und Freundschaft und strahlende Sonnenaufgänge und Herrlichkeit. Nur in dieser Geschichte spüren wir das nicht. Aber ich darf schon mal verraten, am Ende ist da dennoch das Licht von Weihnachten, das selbst diese Finsternis vertreibt. Aber diese Episode steht in der Bibel, weil wir allzu leicht in dieser Welt Opfer der Finsternis werden, wenn wir sie verdrängen und nicht schauen, nicht realistisch sind. Denn die Realität des Bösen, die kann man nicht verdrängen. Noch nicht mal, wenn ich mich zu Hause einschließe und Katzenvideos schaue oder was auch immer meine Verdrängungsstrategie sein mag. Lass uns also einmal in diese Geschichte hineinschauen und suchen, was da ist für uns. Da gibt es einmal den Täter, ein Tyrann in Wahn und Angst. Da gibt es die Opfer, die unschuldigen Kinder. Und dann gibt es noch die Trauernden, Rahel, die um ihre Kinder weint. Und damit sehen wir eigentlich schon, dass diese Geschichte nicht nur irgendeine zufällige Geschichte ist, sondern sie ist typisch für jede einzelne menschliche Tragödie und Gewalttat, von der wir hören und vielleicht auch erleben können. Sie stellt dieses Grundproblem der Welt dar. Wenn man die Welt von Gottes Perspektive anschaut, was ist eigentlich das Grundproblem der Welt? Ich glaube, das sehen wir in dieser Geschichte. Und diese Geschichte ist, glaube ich, deswegen so wirkungsvoll, weil sie auch auf unterschiedlichen Ebenen wirkt. Da ist die historische Ebene, da gab es Umstände bei der Geburt von Jesus. Da ist diese Geschichte passiert. Dann gibt es das, was ich die kosmische Ebene nennen würde. Also die Frage, was ist eigentlich grundsätzlich kaputt in der Welt? Und die Geschichte erzählt uns etwas davon oder gibt uns Hinweise, wie ist das eigentlich mit unserem Leben und unserem Erleben, wenn wir dieser Finsternis begegnen. Lasst uns einmal die Geschichte genau aus diesen drei Blickwinkeln gemeinsam anschauen. Da ist der Herodes, der sitzt auf seinem Thron, ein alter, alternder, sehr erfolgreicher König. Er hat sehr viel erreicht. Aber innerlich ist er zerfressen von Missgunst, Misstrauen, Angst. Er fürchtet den Umsturz. Er hat sogar schon in seiner eigenen Familie einige umbringen lassen. Er ist ein richtiger Menschenfeind. Er spürt, dass seine Zeit abläuft und er schlägt wie wild um sich. Er ist der Tyrann, der in seinem Wahn vor nichts mehr zurückschreckt. Und damit ist er ein Bild des eigentlichen Menschenfeindes. Der Apostel Paulus sagt, der Satan ist der Herr dieser Welt und er ist ein Menschenfeind und ein Tyrann. Ein brüllender Löwe, der verschlingen will, wie dieser Herodes auf seinem Thron. Er ist der wahre Menschenfeind und er schlägt wild um sich, um den Sohn Gottes zu treffen. Und er ist auch daran interessiert, möglichst viele Menschen mitzureißen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das anschauen. Denn selbst der schlimmste menschliche Tyrann, der ist doch immer Opfer und Täter gemischt. Wenn wir so durchs Leben gehen, dann ist es doch immer so, dass wir vielleicht viele Dinge erleiden, aber manchmal werden wir doch selber auch Täter. Aber wenn wir aus dieser Perspektive schauen, dann entdecken wir, dort gibt es die Wurzel des Bösen, den eigentlichen Menschenfeind, und der will, weil er Gott nichts anhaben kann, sich auf seine hilflosen Kinder, die Menschen, stürzen. Er ist wie Herodes. Wie ist denn Herodes zu seinem Menschenfeind geworden? Er ist ja nicht der Teufel. Indem er, so sagt uns die Bibel, die Werke des Teufels getan hat. Er hat die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und so wurde er selber finster. Und ich glaube, hier sehen wir, was Sünde ist. Sünde ist nicht, dass ich mal gelogen habe, Sünde ist gemäß der Bibel nicht einfach ein Regelbruch, sondern Sünde deformiert uns. Sie macht uns zu dem, was uns zerstören will. Indem wir uns wegwenden von Gott, werden wir infiziert von einem Virus, der uns Menschen zu Unfassbarem fähig macht, der uns Menschen entmenschlicht, der uns Schritt für Schritt versklavt und irgendwann vielleicht so zerfressen und vom Wahn befallen, wie der Herodes zurücklässt. Oder wie man das vielleicht in den Worten ganz am Anfang der Bibel lesen kann, in der Trennung von Gottes Güte, da kann jeder Mensch zum Kain werden, der seinen Bruder aus Heimtücke erschlägt. Und genau das ist ja unser Grundproblem, das wir in dieser Geschichte vorfinden, dass wir im Verhängnis der Sünde zappeln. Und dass wir eigentlich gar nicht daraus kommen, immer wieder Opfer oder Täter zu werden. Diese zerstörerische Kraft, das ist der Grund, warum Weihnachten notwendig ist. Dieser Zyklus, dieser Teufelskreis muss ja irgendwie beendet werden. Da ist aber nicht nur Herodes, da sind auch die Opfer. Da sind die unschuldigen Kinder. Wir wissen nicht, wie viele Kinder dem Herodes zum Opfer gefallen sind, aber es ist ja eigentlich auch egal. Bethlehem war wahrscheinlich ein größeres Dorf oder eine sehr kleine Stadt, aber allein der Plan, systematisch Kinder in einem Gebiet umbringen zu lassen, ist schon teuflisch. Kinder, die mit der Sache nichts zu tun haben, die ihm ja gar nicht gefährlich werden konnten. Und vielleicht bringt uns das auch zu der wohl direktesten Anwendung für heute. Jedes Jahr dürfen weit über 100.000 Kinder in unserem Land nicht das Leben beginnen, weil sie im Weg sind. Nicht im Weg von so einem tyrannischen König, sondern im Weg von irgendetwas anderem, im Leben von Menschen oder im Ideal der Gesellschaft, das höher bewertet wird als das Leben dieser Kleinen. Und da merken wir, diese Tragödien, Bethlehem, das ist auch noch heute. Und aus der Perspektive dieser Kinder und vielleicht auch vieler anderer Opfer könnten wir fragen, das habe ich eben schon angedeutet, wo ist eigentlich Gott? Hat er sie verlassen? Und wenn wir auf das Bild schauen, ja, irgendwie sind sie verlassen. Gott ist als Baby auf dem Weg nach Ägypten. Gott, warum hast du uns verlassen? Das ist der Schrei, der durch die Psalmen hallt. Und auch Jesus am Kreuz wird dann am Ende fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Finsternis bringt uns auch in diese Gottesfinsternis, dass wir manchmal den Eindruck haben, er ist weg. Aber ich denke, hier passiert noch etwas. Die aktiven Bibelleser haben das vielleicht schon gespürt, dass in dieser Geschichte noch eine zweite Geschichte angerissen wird, die auch in der Bibel steht, die als der Pharao die neugeborenen Jungen Israels töten ließ. Auch ein Tyrann, dieselbe Tragödie. Und jetzt der judäische König Herodes im Heiligen Land führt sich auf wie der Pharao und da flieht der Gottessohn nach Ägypten, verkehrte Welt. Er wird wie Mose im Weidenkörbchen ganz mitten im Herzen des Feindesland verschont und gerettet. Die Kinder erleiden den Tod. Aber der Retter ist schon einer von ihnen. Und er ist auf dem Weg, die Welt zu retten. Mitten in der Tragödie, mitten im Schrecken, hat Gott schon die Rettung begonnen. Gott ist schon auf der Rettungsmission, mitten in der Tragödie der Geschichte, auch in deiner Geschichte. Aber dieser irdische Rettungsweg ist nicht der einzige Hoffnungsschimmer. Es gibt noch eine zweite Perspektive, nämlich die himmlische, die alles auf den Kopf stellt. Dankeschön. Und um das zu veranschaulichen, nehme ich euch wieder mit nach Ägypten. ins moderne Ägypten, und zwar nach El-Or in Mittelägypten, da wo Jesus der Tradition nach mit Maria und Josef hin unterwegs ist. Dort steht in einem Dorf die Kirche der 21 Märtyrer von Libyen. Vor 10 Jahren wurden 21 junge ägyptische Christen am Strand von Libyen von IS-Terroristen ermordet. Sie starben mit dem Namen Jesus auf den Lippen. Diese Männer starben genauso wie die Kinder, weil sie einfach in der Nähe von Jesus waren. Sie waren für niemand eine Gefahr. Sie waren einfache Gastarbeiter, die meisten konnten noch nicht mal lesen und schreiben. Aber das Erstaunliche an dieser Geschichte, also das ist an sich eine sehr erstaunliche Geschichte, das Erstaunliche an dieser Geschichte sind die Mütter. Denn kurze Zeit nach der Tat steht eine der Mütter, die 2 Söhne dort verloren hat, öffentlich im Fernsehen und sagt, sie ist stolz auf den Bekennermut ihrer Kinder und sie vergibt ihren Mördern. Dann sagt sie, für sie ist die Freude über die himmlische Krone ihrer Kinder größer als der Hass und die Angst. Das ist ein Bild genau da, was sie dort haben. Die Kinder sind bei Jesus und sie empfangen die Krone der Herrlichkeit. Und das ist die zweite Perspektive. Die erste ist Blut und Trauer. Und die zweite ist die Kraft der Weihnachtsbotschaft. Mit Jesus verbunden zu sein, heißt nämlich, es ist noch besser als Folter und Tod. Das kann den Folter und den Tod völlig überstrahlen. Denn die Liebe in der Krippe, sie überwindet den Hass der Tyrannen und der Terroristen. Die Kinder von Bethlehem, sie stehen seit 2000 Jahren für Christen genau für solche Märtyrer, die um Jesu Willen sterben. Sie sterben, weil sie in der Nähe von Jesus waren. Und sie sind mit Jesus in seinem Tod vereinigt und in seiner Auferstehung. Und diese Hoffnung lässt Mütter vor die Kameras treten und sagen, ich vergebe dir. Und in der Geburtskirche in Bethlehem, da gibt es nicht nur das eine Bild, was ich eben gezeigt habe. Da drüber ist das zweite. Die zweite Perspektive. Die himmlische. Da ist Jesus und er hat diese Kinder. Er hält sie. Er hat sie mit seinen Engeln umrahmt. Er hat sie aufgenommen. Als letzte Figur in unserer Geschichte finden wir die Rahel, die um ihre Kinder weint. Und es mag sein, dass es in Bethlehem damals auch eine Mutter gegeben hat, die Rahel hieß und die natürlich dann auch getrauert hat. Aber hier ist Rahel die Mutter von Benjamin und Josef gemeint, die Frau von Jakob. Ihr Grab liegt nämlich in der Nähe von Bethlehem. Sie steht hier als Mutter für die ganze Gemeinde der Israeliten und sie trauert und lässt sich nicht trösten. In der Bibel werden wir, die Kirche, also die Gemeinschaft aller, die an Jesus glauben, oft als Mutter bezeichnet. Und so ist das in der kosmischen Sicht, sind wir diese Rahel. Alle, die an Jesus glauben. Und hier kommen wir nämlich zu der Frage, was tun wir eigentlich angesichts dieser tiefschwarzen Finsternis, die manchmal so gnadenlos in unserer Welt losbricht? Und hier steht nicht, Rahel startete eine politische Kampagne. Hier steht nicht, Rahel startet einen Rachefeldzug, Und hier steht auch nicht, dass sie zu Gewalt aufruft oder sonst irgendwas tut. Rahel weint mit den Weinenden und leidet mit. Sie ist einfach mal da und dabei, ohne zu erklären, ohne zu philosophieren und das Böse in der Welt zu verstehen. Einfach da sein und mit den Trauernden und Verzweifelten weinen. Ich glaube, das ist auch oft unsere Aufgabe. Zuerst mal einfach da sein und weinen. Aber nach dem Weinen haben wir die Hoffnung der Weihnachtsbotschaft. Nach dem Weinen hört es nicht auf. Denn einen haben sie ja nicht bekommen. Das Leben und die Liebe selbst wurde nicht getötet. Einer steht nicht im Griff des Bösen. Jesus ist auf dem Weg nach Ägypten und er kommt wieder, um die Trauernden zu trösten und die Welt neu zu machen. Jesus, unser Trost, kommt. Gott ist schon unterwegs. Er ist schon einer von uns. Er ist schon in dieser Welt. Er hat sich mitten ins Leiden gegeben, damit das Leiden aufhören kann. Nicht als Racheengel, sondern als Baby. Als der Schwächste und der Hilfloseste. Und genau darin liegt die Macht der Weihnachtsbotschaft, die Macht, die Welt auf den Kopf zu stellen, dass das Schwächste in die Welt kommt und sich hingibt. Lasst uns also mit ihm nach Ägypten ziehen, denn da ist das Heil in diesem Baby. Und dieses Baby schließt uns die himmlische Perspektive auf. Die unschuldigen Kinder, sie werden von ihm gehalten. Sie sind in seinen Armen. In dieser Welt in seiner Nähe zu sein, hat ihnen den Tod gebracht. In der himmlischen Dimension sind sie immer in seiner Nähe und erfahren ewigen Trost und Freude. Und diese Macht, diese Perspektive, diese Hoffnung von Weihnachten, die kann aus trauernden Müttern Frauen machen, die den Mördern ihrer Kinder vergeben können. Und die froh und mutig bis zu dem Tag leben, an dem sie ihre Kinder in der Herrlichkeit wiedersehen. Amen.